Und Andreas Stopp heißt Sie herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Die Sie jetzt hier hören werden, die haben richtig Spaß am Musizieren. Das ist eine mexikanische Band. Und ach, ich sage Ihnen gar nicht, wie der Titel heißt, denn Sie werden ihn sofort erkennen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei den Reisenotizen. Los Rurales, das R werde ich nie rollen können, zu Deutsch die Ländlichen, eine mexikanische Brassband, die wir hier hörten. What a wonderful world. Wenn wir Städte für uns entdecken, dann gibt es ja bewährte Routinen, denen wir bewusst oder unbewusst folgen, weil sie sich bewährt haben. Wir fahren ins Zentrum, wir suchen den buntesten Markt, wir besichtigen die berühmteste Kirche und schauen danach auf einer Restaurantplattform nach, wo das bestbewertete Restaurant seinen Platz hat und die coolste Bar. Man könnte es aber auch mal ganz anders machen. Meine Kollegin Christiane Zwick hat sich vorgenommen, ihre Heimatstadt Gießen neu zu entdecken. Und jetzt kommt es, und zwar an der Seite einer Mathematikerin.
Am Gießener Neuen Schloss bin ich mit Laila Samuel verabredet. Die Mathematikerin kommt etwas zu spät. Sie trägt einen langen Mantel und versprüht Eleganz.
Hallo.
Ihre Mails an mich endeten mit Mathe macht glücklich. Das war bei mir bisher nicht so. Aber es kommt auf einen Versuch an. Die Wissenschaftlerin hat mich zu einem mathematischen Stadtspaziergang eingeladen. Das neue Schloss vor uns sieht sie täglich. Allerdings mit völlig anderen Augen als ihre Umwelt.
Als erstes sehe ich ein Fachwerkgebäude, ein Fachwerkhaus, weiß-braun. Braun sind die Streben und weiß die Wände. Und ich sehe da als erstes natürlich wirklich Formen, also Quadrate, Rechtecke, Dreiecke.
Ich nehme am Renaissancebau zuerst die niedlichen Schiefertürmchen wahr und den rosa Sandsteinsockel. Aber jetzt ebenfalls Dreiecke und Quadrate im Fachwerk darüber. Gießen ist meine Heimatstadt und abgesehen vom neuen Schloss nicht gerade eine Augenweide. Laila Samuel folge ich aus zwei Gründen. Ich will heute erstens den vielgeschmähten Ort neu betrachten und ihm zweitens vielleicht ungeahnte Schönheit entlocken, mit Hilfe der Mathematik. Und falls es hier klappt, funktioniert es überall. Denn die Mathebrille lässt sich jederzeit aufsetzen.
Entweder habe ich die Mathebrille auf oder nicht. Immer mal gibt es natürlich schon den Moment, dass mir was ins Auge springt. Da denke ich, das ist Mathematik. Und hier kann ich was entdecken und da kann ich etwas entdecken. Ich habe das aber irgendwann versucht abzulegen, weil wenn man damit anfängt, kann man nicht mehr aufhören.
Das wäre neu für mich.
Glauben Sie, ich kann mir die auch aufsetzen? Also
Sie können sich die Mathebrille auch aufsetzen, ja.
Wie mache ich das?
Sie gehen jetzt zu dem Stand, Gemüsestand hin und suchen mal nach mathematischen Formen, die Sie da entdecken können.
Heute ist Mittwoch, Markttag. Zwischen dem neuen und dem alten Schloss reihen sich unter Schirmen die Stände des Bauernmarktes aneinander. Der Treffpunkt in Gießen. Dass sie einfach mit jedem losschwätzen, mag ich sehr an den Hessen. Aber ich habe eine Aufgabe. Ich schaue mir die Äpfel und Karotten durch die Mathebrille an. Klar, im Apfel kann man eine Kugel sehen. In der Karotte eine Säule?
Die ist hinten dick und läuft vorne spitz zusammen, wie so ein Kegel, nur geschwungener. Es ist natürlich schon so, dass man bei allem hier ein bisschen abstrahieren muss.
Der Verkäufer der kegelförmigen Karotten hört uns schmunzelnd zu. Gemüsehändler Horst Hübner gehört mit seinen zwei überquellenden Tischen zum Urgestein des Marktes. Ohne Mathe hätte er nicht so lange durchgehalten. Seine Lieblingsformel?
Pi mal Daumen ist mein Liebling. Ja, mal mehr Pi und mal mehr Daumen. Wenn da jemand kommt und hat dann 6 Äpfel und da sage ich 2 Euro, ach, stimmt das auch? Und dann lese auf die Waage, das sind 2,18 Euro. Naja, und das ist dann halt, sage ich einfach mal, mehr Daumen.
An der Schule kommt man damit ja leider nicht so weit.
Welches Verhältnis haben Sie denn zur Mathe eigentlich?
Och, ich habe eigentlich wie so viele Männer ein gutes Verhältnis zur Mathematik. Ja, wo man doch sagt, Mathe ist für die Männer und Kochen ist für die Mädels.
Ja. Das habe ich auch noch so in Erinnerung.
Und das hat mich ganz schön ausgebremst damals. Wirklich alle für Mathe zu begeistern, ist Laila Samuel angetreten. Die 37-Jährige macht Ausstellungen im Gießener Mathematikum, dem ersten Mathe-Mitmachmuseum in Deutschland. Auf dem Weg zur Arbeit sammelt sie Material für ihre Führungen, die sie nicht nur mit mir macht.
Ich finde Zahlen in den Blüten, in den Preisschildern. Ich finde Rabatte zum Beispiel. Ich finde Prozente. Ich gucke jetzt hier die Straße entlang, wieder zurück zu den drei Schwätzern. Dann habe ich Perspektive zum Beispiel.
Wir passieren die Rundbögen der Marktlauben, wo Blutwurst und Presskopf unter der Decke hängen. Hübsch parallel. Und die Leute Schlange stehen in einer ordentlichen Geraden. Das graue Pflaster unter unseren Füßen ist versetzt angeordnet wie ein Parkett. Der Matheblick wirkt bereits. Überall sehe ich Formen und Linien. Zeit für das nächste Level. Ich könnte jetzt ausrechnen, wie viele Pflastersteine auf dem Lindenplatz liegen. Oder wie man über die Steine hüpft, ohne eine Linie zu übertreten. Auch Muster sind Mathe.
Entweder mache ich das wie bei einem Schachbrett, dass ich wie ein Springerpferdchen darüber laufe. Oder ich gucke mir die Pflastersteine tatsächlich an.
Ach, Sie machen das auch manchmal mit dem Hüpfen?
Ja, natürlich. Genau. Aber typischerweise 2 nach vorne, 1 nach rechts oder 2 nach vorne, 1 nach links zum Beispiel. Das mache ich sehr gerne, ja.
Das Parkett aus Pflastersteinen führt zum Kirchenplatz, auf dem das Mahnmal der Stadt steht, der Turm der Stadtkirche. Im Zweiten Weltkrieg war das Kirchenschiff in Schutt und Asche gebombt worden, wie 86% der Innenstadt. Gießen war jahrhundertelang Universitätsstadt und Militärstützpunkt. Letzteres wurde ihr zum Verhängnis. Ich kenne nur die schlichten 50er- und 60er-Jahre-Häuserzeilen. 3 bis 4 Stockwerke in Eiskugelformen. Vanille, Mango und Pistazie. Doch kaum betrachtet, schon vergessen. Die Mathematikerin hat eine Vermutung, warum unser Blick nirgends hängen bleibt.
Symmetrie an sich wirkt auf uns harmonisch und beruhigend, weil wir gut Strukturen erkennen können und Ordnung sehen. Und das mögen wir Menschen an sich. Aber wenn ich an mein Gesicht denke, es gibt Experimente, dass man tatsächlich Bilder hat von Menschen, deren Gesichtshälfte gespiegelt wurden, dann weiß man, das irritiert und wirkt langweilig. So, dass man eigentlich auch bei Bauwerken oder Ähnlichem, glaube ich, immer eine Irritation braucht. Also ich finde zum Beispiel ein schönes Beispiel sind Fachwerkhäuser. Die sind oft symmetrisch, aber durch die Holzbalken habe ich so was Organisches, Bewegtes darin, was das Ganze aufbricht und auflockert.
Das ist ja auch exakt der Punkt bei den vielen 60er-Jahre-Bauten. Die haben nur die Symmetrie.
Ja. Das sieht man hier natürlich ganz schön. Und die wirken dadurch etwas kühl und streng. Und man weiß überhaupt nicht, wo man hingucken soll, weil es überall gleich aussieht eigentlich.
Das brachte Gießen in den Almanach Öde Orte 2, eine Sammlung von Stadtverrissen. Dabei ist von der Stadt überdurchschnittlich oft zu hören. Gießener Landesrichter, Theaterschaffende und Sozialwissenschaftlerinnen machen von sich reden. Wenn die dann einkaufen wollen, laufen auch sie den Seltersweg runter. Und kommen wie wir am Kugelbrunnen vorbei, der sich mangels anderer Motive auf vielen Postkarten findet. Sein Wasser plätschert lasch über Riesenmurmeln aus Waschbeton. Wobei Kugeln mathematisch durchaus attraktiv sind.
Wir haben ja diese ganz große Kugel, die oben aufsitzt. Das ist die größte von allen. Und wir stellen uns einfach mal vor, die wäre leer. Wenn die anderen Kugeln mit Wasser gefüllt wären, das sind ja jetzt noch 5 Stück, wie viel Wasser passt dir eigentlich rein?
Ach, ich ahne es. Die haben das seinerzeit mal so ausgerechnet. Und all die anderen Kugeln muss man ausleeren. Und dann ist die oberste voll.
Fast so, die 3, auf denen die große Kugel drauf sitzt, die könnte man reinschütten und dann wäre es voll. Und die 2 kleinen, die spielen keine Rolle mehr.
Okay, verschätzt. Ob ein Gießener die Lösung aus dem Ärmel schütteln kann? Was denken Sie, wie viele von diesen Kugeln braucht man, um die oberste zu füllen?
3.
Cool, das war die richtige Antwort. Okay. Möglicherweise war das der Lokalvorteil. Oder eine absolvierte Mathe-Stadtführung. Laila Samuel schafft es ja, selbst Gullideckel interessant zu machen.
Gullideckel, die wirklich in die Tiefe führen, in die Kanalisation führen, die sind immer rund. Das ist also ein Schutz. Da 2 gegenüberliegende Punkte immer denselben Abstand haben, schafft es der Gullideckel nicht, in die Tiefe zu fallen.
Plötzlich wirkt das scheinbar Nebensächliche klug und charaktervoll und der Aufmerksamkeit wert. Das optisch verzerrte Bild auf dem Boden, das aus dem richtigen Winkel einen Radfahrer erkennen lässt, ist eine Anamorphose. Die Perspektive macht, dass sich die Einkaufsstraße scheinbar nach hinten verjüngt. Und während ich noch über die im goldenen Schnitt angeordneten Schaufensterpuppen nachdenke, trägt uns eine Rolltreppe auf eine weite, windige Fläche. Darin große achteckige Löcher, unter denen der Verkehr dahin braust. Diese Fußgängerüberführung ist ein Denkmal der autogerechten Stadtplanung. Und sie gehört zu Gießens markantesten Bauwerken. Genannt wird sie liebevoll
Elefantenklo.
Naja, markantes Gebäude, ja.
Also in Gießen auf jeden Fall das Türmchen, das hinten steht, und das Elefantenklo, weil das ist zwar nicht hübsch, aber das absolute Wahrzeichen, das verbinde ich mit meiner Studienzeit hier.
Elefantenklo. Ja, Kult, aber trotzdem pottenhässlich.
Ja, bei einer Stadtführung hatte ich mal den Statiker des Elefantenklos zufälligerweise dabei, der natürlich weiß, dass es mittlerweile auch ein Schandfleck ist, der zwar geliebt wird, aber ein Schandfleck ist. Und der sagte aber, er kann ja stolz darauf sein, weil er hat es ja stabil gebaut oder stabil berechnet.
Tatsächlich steht das Elefantenklo seit über 50 Jahren. Rolltreppe abwärts, die staubige Frankfurter Straße hinauf, am Liebig-Museum vorbei und wir sind an Laila Samuels Arbeitsplatz angelangt, dem Mathematikum. 3 Stockwerke voller Experimente. Eine Schülerin umhüllt sich mit einer riesen Seifenblase. Andere puzzeln unregelmäßige Formen zusammen oder spannen Fäden zu Kristallformen. Ich bin hungrig und hole mir eine Brezel. Ich hätte mir denken können, dass selbst in diesem Backwerk Mathe drin steckt. Laila Samuel lässt eine französische Schulgruppe gegen mich antreten.
Ihr seht doch hier eine Brezel. Und ihr wisst ja, da gibt es 2 Enden an der Brezel. Wenn ich an den beiden Enden ziehe, was glaubt ihr, kommt da ein Knoten raus oder nicht?
Ja.
Ja.
Nein.
Ja.
Ja.
Nein.
Ja.
Nein. Nein.
Und? Die Auflösung ist nein. Es gibt keinen Knoten.
Und so komme ich noch mit höherer Mathematik in Berührung. Die noch junge Knotenforschung erscheint mir geradezu philosophisch.
Man stellt sich da tatsächlich die Frage, wenn ich eine Schnur habe, die völlig verheddert ist und ich ziehe an den Enden, entstehen Knoten oder nicht? Und wenn ja, wie viele?
Das passt aufs Leben und irgendwie auch auf diese mittelgroße Stadt in Mittelhessen, der selten mehr als mittleres Interesse zuteil wird. Wenn ich im Geiste an den Enden meiner durch Gießen zurückgelegten Strecke ziehe, dann bleibt etwas hängen. Der Marktschwatz, das subversive Vergnügen der Gießener am Merkwürdigen und nicht zuletzt das frische Bewusstsein, dass die Welt tatsächlich anders ausschaut, wenn man sie mathematisch erschließt. Gießens Reiz liegt für mich nun im Geometrischen. Darin, wie Formen, Flächen und Strukturen sich ineinander schieben und zu kubistischen Bildern verweben.
So, jetzt haben wir Gießen kennengelernt und zwar aus der Perspektive der Mathematik. Träume zu haben ist ja etwas Schönes. Einmal die Mitternachtssonne am Nordkap erleben, einmal auf dem kanadischen West Coast Trail am Pazifik wandern, einmal vielleicht in den peruanischen Anden die Magie der Inka-Siedlungen erfahren. Viele reisen einige tausend Kilometer an, um einmal einen der schönsten Berge der Welt zu besteigen, das Matterhorn. Schön, wenn der Weg dorthin nicht ganz so weit ist. Und erst recht schön, wenn auch noch ein besonderer Bergführer hilft, diesen Traum zu erfüllen. Mein Kollege heißt Andreas Burmann. Der hat das Matterhorn bestiegen und zwar mit seinem Wächter. Dieser Wächter ist Bergführer. Er heißt Kurt Lauber. Und das ist der, der so viel erlebt hat, dass er uns einiges erzählen kann.
Es macht schon einen Unterschied. So oft ich dieses Matterhorn über viele Jahre aus dem Tal von Zermatt aus betrachtet habe, so oft hat es mich schlicht fasziniert. Schon beim ersten Mal ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass es von der Seite an eine ägyptische Sphinx erinnert. Freunde haben sich darüber köstlich amüsiert, bis sie selbst hingesehen haben. Doch diesmal ist es mehr. Wenn ich den Berg ansehe, spüre ich ein unterschwelliges Kribbeln wie elektrische Impulse. Diesmal will ich ihn besteigen, auf der sogenannten Normalroute, über den Hörnligrat bis auf seinen Gipfel 4478 Meter hoch. Rund 1900 Meter tiefer an der Bergbahnstation Schwarzsee verlasse ich die Umlaufgondel und mache mich auf zur Hörnli-Hütte, sozusagen das Basecamp. Während ich gehe, ziehen die zahlreichen nahen Viertausende ringsum ein ums andere Mal meine Blicke an. Am eindrucksvollsten ist das mächtige, vergletscherte Massiv des Monte Rosa, das in Ausmaß und Höhe nur den Mont Blanc übertrifft. Wie aber, sobald ich wieder auf die wuchtige, spitz zulaufende Ostwand des Matterhorns schaue, der ich entgegenwandere. Gleich spüre ich es wieder, dieses Kribbeln, und ich frage mich, wie werde ich den Weg am nächsten Tag wieder hinuntergehen? Geschafft, aber einfach erfüllt? Oder mit hängendem Kopf? Einige Metallstege und Treppen erleichtern den Aufstieg über die rund 650 Höhenmeter durch das hochalpin karge Felsengelände. Zahlreiche asiatische und englischsprachige Wanderer, oft in Gruppen, lassen es sich nicht nehmen, diesem Berg, dem Kinderbild des absoluten Berges, wie der Philosoph Adorno ihn beschrieb, so nahe als möglich zu kommen. Nach 2,5 Stunden erreiche ich die Hörnli-Hütte. Über die große Aussichtsterrasse trete ich ein. Am Empfang stehen schon mehrere Bergsteiger, um sich für die Übernachtung in der Hütte einzuschreiben. Wobei das 2015 komplett neu gestaltete dreistöckige Gebäude durchaus auch anders heißen könnte.
Man muss ja fast sagen, es ist ein Hotel. Es hat 120 Betten, wir haben viel Tagestourismus, haben natürlich Leute am Abend. Es ist ein großer Betrieb.
Und ein recht komfortabler, räumt Hüttenwart Martin ein. Als gelernter Schreiner, handwerklich geschickt, für alles Technische im und am Haus zuständig. Buchhaltung, Logistik und Personal liegen in der Hand seiner Frau Edith.
Ich bin der Innenminister und er ist der Außenminister, so nennt sich das heutzutage.
Manchmal ist aber alles eins.
Also wir hatten vor 2 Tagen 30 cm Neuschnee, er war im Dorf, also da gibt es halt Schaufeln für alle und da muss jeder anpacken, wo Not ist. Und das funktioniert nur so.
Ich hätte ihn schmelzen lassen.
Ich treffe den Mann, dem ich mich anvertrauen will, um den Gipfel zu erreichen und wieder herunterzukommen. Lange hat er selbst die Hörnli-Hütte geleitet, ganze 24 Jahre, die ihn zum Wächter des Matterhorns gemacht haben, Kurt Lauber. Seine etwas zerzausten braunen Haare und die tibetische Glückskette mit dem seltenen Chi-Stein um den Hals, die ruhige Stimme und sein Auftreten sprechen für einen eher lockeren Typ. Seine Augen korrigieren diesen ersten Eindruck. Sehr aufmerksam scannen sie gleichsam ihr Gegenüber und verraten eine ausgeprägte Disziplin. Kurt will wissen, wer da von ihm geführt werden möchte. Auch ein Ergebnis aus rund 4 Jahrzehnten am Berg.
Vor dem Berg hatte ich und habe immer noch Respekt, das ist kein Thema. Und das muss auch so sein. Ich glaube, wenn man den Respekt verliert, ist das sicher nicht gut. Da kann man noch so oft da oben gewesen sein, das Risiko ist immer da. Ich meine, ich habe viele Bergführerkollegen verloren in den Bergen und auch am Matterhorn. Da ist ein Restrisiko dabei und das sieht man natürlich auch an all den Unfällen, wo passieren und passiert sind. Das ist auch nicht unbedingt Schicksal, das ist halt einfach die Berge, die Natur, die man nicht unterschätzen darf. Und man muss halt immer versuchen, alles richtig einzuschätzen.
Zunächst hat es ihn gar nicht auf die Gipfel gezogen. Erst ein Verwandter sollte das ändern.
Das war 1981. Zu meinem 20. Geburtstag, also relativ spät, hat mir das mein Onkel, das war der Andenmatten Richard, der das Matterhorn am meisten bestiegen hat, über 800 Mal mir das geschenkt. Das war überhaupt meine erste Bergtour. Ich habe vorher nie etwas gemacht. Und nachher, 3 Jahre später, war ich eigentlich als Bergführer unterwegs. Das ging dann ziemlich schnell.
Mehr als 400 Mal hat er seinen Berg seitdem bestiegen. Könnte ich einen geeigneteren Guide haben? Zumal Kurt auch sehr lange Bergretter gewesen ist. Zuerst flog er als Helipilot der Air Zermatt die Hilfskräfte an die Einsatzorte. Dann ließ er sich selbst dorthin fliegen. Das war während seiner Jahre als Hörnli-Hüttenwart.
Ich meine, ich war so oft an dem Berg und ich habe mich schon sehr oft aufgeregt über alles, was man da gesehen hat. Was für Bergsteiger unterwegs waren, das war verrückt. Das waren Unfälle, Todesfälle. Ich habe einen Sommer erlebt, da waren es 18 Todesfälle. Das ist wie im Krieg. Da muss man ausrücken, Leichen bergen, zurück, wieder servieren. Ich meine, Verletzte zu bergen ist eine positive Sache, aber kann auch sehr dramatisch sein, wenn das Wetter schlecht ist und ein schwerer Unfall ist und man kommt nicht hin mit dem Hubschrauber, dann geht's zu Fuß los und das ist auch sehr dramatisch und steckt viel dahinter.
All diese Jahre haben ihm einiges mitgegeben. Heute kann er einschätzen, was einer drauf hat, schon wenn er sieht, wie der die Treppe hochgeht. Bei mir wird er nicht das Schlechteste erkannt haben, hoffe ich mal. Das heißt, es könnte ihm ein mangelnder Bewegungsrhythmus aufgefallen sein. Jedenfalls stehe ich am nächsten nachtdunklen Morgen kurz vor 4 eingebunden in sein Seil an einem etwa 15 Meter hohen Felsaufbau. Vor und hinter uns rund 70 andere Bergsteiger und Führer.
Ja, jetzt sind wir hier beim Einstieg. Wir müssen halt ein bisschen warten, vielleicht 10 Minuten, weil es staut sich ein wenig hier. Aber nachher reißt es dann ein bisschen mehr Lücken und ist einfacher zum Gehen.
Dann ist die Reihe an uns. Mit der linken fasse ich ein dickes Fixseil. Mit der rechten suche ich Halt am Felsgestein, setze einen Fuß auf eine Trittstahlklammer und stoße mich ab. Der Aufstieg, der jahrelang ersehnte Aufstieg, jetzt ist er Wirklichkeit. Der Lichtkegel der Stirnlampe huscht mit den Bewegungen meines Kopfes über das dunkle Gestein. Er fällt kurz darauf in einen breiten Felsspalt mit Schneeresten, durch den wir auf die Rückseite des Felsaufbaus gelangen. Dort, in der Ostwand des Bergs, folgen wir nun deren rechter Flanke entlang dem Hörnligrat bis zum Gipfel. Wie Kurt es gesagt hat, verteilen sich die Aufsteigenden, übrigens nur wenige Frauen darunter, immer mehr, je höher wir steigen. Mal gehen wir links, mal rechts, mal queren wir auf schmalen Felsbändern steile Passagen. Oder wir klettern direkt aufwärts. Einen Pfad kann ich eigentlich selten erkennen. Gut, dass ich in der Dunkelheit einfach Kurt folgen kann. Er geht mir so unangestrengt voraus, als laufe er unten im Dorf auf der Hauptstraße. Allerdings mit Rhythmus, wohl anders als ich. Du musst im gleichen Rhythmus steigen, höre ich in Abständen von ihm. Naja, er kennt jeden Schritt und Tritt im Schlaf und hat leicht reden. Später wird mir seine Lebenspartnerin Steffi verraten, dass sie das auch immer von ihm hört, gleich wie sie es macht. Als der Tag graut und ich das Felsengewirre um mich überblicke, wird mir klar, warum man einen Teil der Route als Labyrinth bezeichnet. Dann passieren wir auf genau 4003 Metern die kleine Solvay-Schutzhütte, ein Vogelhäuschen auf der Gratkante zwischen Ost- und Nordwand. Kurt hat hier ein bizarres Erlebnis gehabt.
Da war ich vor Jahren einmal mit einem Gast, sind in die Hütte reingegangen und da saßen schon 2 Personen, die haben am Tisch gesessen und wir haben uns dazugesetzt. Nach ein paar Minuten ist einer aufgestanden, um nach draußen zu gehen, um zu pinkeln. Und die waren angeseilt, die beiden. Plötzlich hat es einen Knall gegeben und der zweite Bergsteiger ist durch die Luft, durch die Tür herausgeflogen. Der hat den Boden gar nicht mehr berührt und beide sind dann schlussendlich die Ostwand abgestürzt. Der pinkeln gegangen ist, der hat einen Fehltrick gemacht und ist abgestürzt und hat den anderen dann, durch das, dass sie angesellt waren, zur Tür herausgerissen. Und das ging alles so schnell, dass mein Gast hat das nicht mal realisiert, was da passiert ist. Weg waren die.
Ab der Schutzhütte wird der Aufstieg steiler und etwas anspruchsvoller. Kurt erinnert an die Regel, die Kraft vor allem aus den Beinen zu holen und die Arme möglichst zu schonen. Nach einer kleinen Pause auf der sogenannten Schulter erreichen wir bei etwa 4300 Metern die sogenannten Fixseillängen. und mit ihnen die schwierigste Passage. Ein senkrechter Felsaufstieg, an dem die Erstbesteiger 1865 in die sehr riskante Nordwand ausweichen mussten, was vier der sieben mit ihrem Leben bezahlen sollten. Kurt hat hier in seinen Anfangsjahren ein übles Erlebnis gehabt. Als er nach einem Nordwandaufstieg vor Saisonbeginn auf dieser Route abkletterte, riss eines der noch ungeprüften Fixseile. Nur ein Zufall bremste seinen Sturz und ließ ihn mit einem gehörigen Schrecken davonkommen.
Vor allem das Matterhorn, das ist halt schon der Berg, wo für mich eine größere Beziehung ist als alle anderen 4000 ringsum. Irgendwie hatte ich effektiv fast das Gefühl, ich hätte eine Beziehung zu dem Berg. Wie immer das man nennen will. Aber der hat es auch immer gut mit mir gemeint. Ich war sehr oft da oben und habe viele Rettungseinsätze gemacht. In der Nacht, in schlechtem Wetter, wann auch immer. Und also der Berg hat es immer gut mit mir gemeint. Dafür bin ich auch dankbar. Es könnte auch anders sein. Irgendwie muss man das respektieren.
Nach einer kräftezehrenden, etwa viertelstündigen Kletterei erreiche ich sicher das sogenannte Dach und weiß jetzt, warum der Hörnli-Grat zu den anstrengenden 4000er Normalrouten zählt. Langsam setzen wir Schritt um Schritt in den harten Schnee der rund 45 Grad steilen Flanke über dem gähnenden Abgrund der berüchtigten Nordwand. Kurt geht die letzten 100 Höhenmeter voran. Gegen 8.30 Uhr, 4,5 Stunden nach dem Aufbruch, bleibt er stehen und dreht sich zu mir um. Auf dem höchsten Punkt des schmalen Gipfelgrats reichen wir uns in der Morgensonne die Hand.
Okay. Gut, gratuliere. Herzlichen Dank.
Gut, wir haben schon.
Also, ich weiß genau, das war die härteste Tour, die ich gemacht habe bisher. Und ohne dich.
Eigentlich immer
stimmt ich jetzt nicht hier oben.
Ja, nein, das Matterhorn ist schon nicht zu unterschätzen. Aber eben, wenn man mal oben ist, ist es schon schön. Es ist halt so ein exponierter Gipfel, ringsum alles frei. Super Wetter, fast kein Wind. Ich bin fast alleine. Könnte nicht besser sein. Ich war schon sehr oft hier oben und es ist jedes Mal wieder etwas Spezielles.
Tief unten liegt noch im Schatten Zermatt. Zur anderen Seite das italienische Cervinia. Rings um uns ein luftiges, überragendes Panorama mit Seealpen, Mont Blanc, Monte Rosa und den vielen anderen 4000ern. In der Gratverlängerung steht etwas niedriger das Kreuz des italienischen Gipfels. Nach etwa 10 Minuten machen wir uns an den Abstieg. Der ist an diesem Berg genauso fordernd wie der Weg hinauf und dauert entsprechend genauso lang. Insbesondere kommt es nun allerdings auf die Arm- und Schultermuskulatur an. Nach etwas mehr als 9 Stunden stehen wir wieder am Ausgangspunkt. Es heißt, der Aufstieg ist gelungen, wenn man wieder unten ist. Das gilt für das Matterhorn erst recht. Und so weichen alle Anspannung und Konzentration jetzt so langsam einem unvergleichlichen Glücksgefühl.
Mich brennt's in meinen Reiseschuhen fort mit der Zeit zu schreiten. Was wollen wir agieren nun vor so viel klugen Leuten? Es hebt das Dach sich von dem Haus und die Kulissen rühren und strecken sich zum Himmel raus. Strom, Wälder musizieren. Und aus den Wolken langt es sacht, stellt alles durcheinander, wie sich's kein Autor hat gedacht. Volk, Fürsten und Dryander. Da gehen die einen müde fort, die anderen nahen behende. Das alte Stück, man spielt's so fort und kriegt es nie zu Ende. Und keiner kennt den letzten Akt von allen, die da spielen. Nur der da oben schlägt den Takt, weiß, wo das hin will zielen.
Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen gleitet wie Schwäne der wankende Kahn. Ach, auf der Freude sanft schimmernden Wellen gleitet die Seele dahin, wie der kam. Tanzet das Abendrot rund um den Kahn, über den Wipfeln des westlichen Heiles winket uns freundlich der rötliche Schein. Unter den Zweigen des östlichen Heiles säuselt der Kalmus im rötlichen Schein. Freude des Himmels und Ruhe des Heiles atmet die Seele im rötenden Schein. Ach, es entschwindet mit tauigem Flügel mir auf den wiegenden Wellen die Zeit.
Auf dem Wasser zu singen, haben wir gehört. Bobo und Herzfeld, das sind die beiden, die uns dieses Lied gebracht haben. Davor hörten wir das Gedicht von Josef von Eichendorff. Wir kommen nun nach Bad Saro. Aus der Vogelperspektive betrachtet bilden der große Storkower See und der Scharmützelsee in der Saroer Hügellandschaft ein überdimensionales, kilometerlanges V. Dieses V könnte gut stehen auch für Vitalität, für Vielfalt, verträumte Momente und Visionen. Denn hier im staatlich anerkannten Thermalsohle- und Moorheilbad wird nicht nur seit den 1920er Jahren aus der 450 Meter tiefen Quelle die heilkräftige Sohle gefördert. Hier fanden auch Heilerinnen und Heiler ihre Orte. Früher die sogenannte Moorhexe. Das war eine Malerin und Frau des Berliner Sezessionsmalers Wilhelm Kohlhoff, Namensgeberin der Quelle, Wahrsagerin und hellsichtige Heilerin. Heute gibt es die Lichthexe in Bad Saarow und Quantentänzerinnen, Mantrasinger im Bad Saarower buddhistischen Zentrum und viele, viele andere. Peter Kaiser hat sich für den Sonntagsspaziergang umgesehen.
Für mich ist das Magische, wenn ich am See bin, das Wasser, das Licht, der Klang, die ganze Natur, das ist alles magisch.
In Bad Saarow bietet die geistige Heilerin Cornelia Grenz energetisches Heilen und geistige Aufrichtung an.
Am See sein, den Klang wahrnehmen, die Stille wahrnehmen, das Licht wahrnehmen. Die Meditation, die ich brauche, um die universelle Lebensenergie aufzunehmen.
Traumgehäuse Bad Saarow nannte der Dichter und SED-Politiker Johannes R. Becher Bad Saarow im brandenburgischen Oder-Spree-Landkreis. Mit rund 6000 Einwohnern ist der Kurort heute mehr als nur der größte Ort am Scharmützelsee. Vielleicht ist er der magischste, sagt Laura Beister, Leiterin des Tourismusvereins Scharmützelsee, denn hier gibt es viele Heilerinnen und Heiler.
Der Ort Bad Saarow und auch wenn man sich am See bewegt, da finde ich, geht eine unheimliche Kraft aus und der Ort hat eine Ausstrahlung. Und wenn dann on top noch der Spaziergang am See kommt, wo man halt auch sich erden kann.
Hier haben wir Natur pur, hier sind wir in einem Kokon, in einem Paradies sozusagen. Hier geht es uns gut.
Sagt Ingrid Ulbrich, die am Ort die Licht- und Welle-Lounge betreibt. Doch was genau ist es, das Bad Saarow magischer als andere Orte macht, die ebenfalls am 1,5 Kilometer breiten Scharmützelsee liegen, den Theodor Fontane einmal das Märkische Meer nannte? Warum gibt es hier sowohl eine beträchtliche Diversität an geistigen Heilerinnen und Heilern, als auch das Sukhavati, Deutschlands erstes Zentrum für Spiritual Care, einer Weisheitslehre aus dem tibetisch-buddhistischen Raum? Insgesamt ist Bad Saarow schon mehr als 100 Jahre ein Kurort. Architekten, Musiker, Schriftsteller, Künstler aller Couleur haben in Bad Saarow mehr oder weniger lange gelebt. Der Box-Champion Max Schmeling besaß hier ein Haus, Maxim Gorki kurte monatelang in der Sohle und wurde von Egon Erwin Kisch besucht. Winston Churchill liebte den 1930 hier eröffneten Golfplatz und die Frau des Sezessionsmalers Wilhelm Kohlhoff, Katharine Kohlhoff, prägte als Moorhexe Bad Saarow, Heilerin Cornelia Grenz.
Im weitesten Sinne begegnen mir die Moorhexe schon in Form ihrer Energie, denn Energie geht ja nicht verloren.
Die 1894 in Berlin geborene Katharine Kohlhoff hat in Heidelberg Staatsphilosophie studiert. 1918 heiratete sie Wilhelm Kohlhoff. Sie selbst war Malerin, hatte an der Berlin-Charlottenburger Kunstgewerbeschule Aktmalerei und Flächendekoration erlernt. Ende der 1940er Jahre nahm sie ihre magischen und hellseherischen Fähigkeiten wahr und setzte sie zum Wohl der Menschen in Bad Saarow ein. Mal mehr, mal weniger treffsicher. Laura Beister erinnert sich.
Im Februar 1980 waren meine Eltern hier zu Ferienzeit und die haben halt auch von der Moorhexe gehört und haben ein bisschen Kuchen eingepackt und sind los da mit einer Freundin und haben sie aufgesucht und haben sie aus der Hand lesen lassen. Mit dem Ergebnis, dass ich heute hier wahrscheinlich als Laurentius oder so sitzen sollte, aber dann doch ein Mädchen geworden bin.
2009 hat der Bad Saarower Rotary Club am Ufer des Scharmützelsees der 1982 gestorbenen Moorhexe ein metallenes Denkmal gesetzt. Zugleich brachte in Dankbarkeit für ihre Dienste an der Bevölkerung der Rotary Club eine Tafel an. Doch allein das Denkmal und die Tafel erinnern nicht ausschließlich an die Moorhexe. Es gibt Nachfolgerinnen.
In Anlehnung dessen war ich also ganz schnell hier in Bad Saarow vor 30 Jahren die Lichthexe. Kunden kamen dann aus Berlin und dann haben sie den Taxifahrer gefragt, ja, wo ist denn Frau Ulbrich? Ach, die Lichthexe meinen sie, ja, die ist da.
Und so war und ist das brandenburgische Oder-Spree-Örtchen Bad Saarow damals und heute ein Traumgehäuse mit Energien, Heilungen, Weissagungen, Sohle und noch mehr Natur. taucht man ein ins Wasser des Märkischen Meeres, das weich wie eine Wolke ist und dreht sich und sieht nach oben ins Licht, dann verwandelt sich der Ort, wird fern der Realität.
Das also war unser Spaziergang durch Bad Saro und damit schließen wir unser Reisenotizbuch für heute. Wir werden die NDR Radiophilharmonie noch spielen lassen aus der Orchestersuite Auf der Wanderschaft. Ein Werk, das 1896 entstanden ist von August Klughardt. Hier fröhliche Gesellen. Damit verabschiedet sich Andreas Stopp aus dem Studio 1 des Deutschlandfunks und wünscht Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag. Thank you.